Hallo und herzlich willkommen zu Sissy Fox Pod, dem Podcast mit dem breiten Themenspektrum. Heute zum Thema Pecunia non olet. Als der römische Kaiser Vespasian eine spezielle Latrinensteuer einführte, um die leeren Staatskassen zu füllen, begründete er diesen Schritt damit, dass Geld nicht stinke, auch wenn es vom Urin komme. Seitdem ist Pecunia non olet, Geld stinkt nicht, eine feste Redewendung. Ich ließ mich davon zu einer Satire hinreißen, die ich Ihnen in den nächsten Minuten vorlesen werde. Sie trägt den Titel »Und wenn Geld doch stänke?« Lassen Sie sich überraschen, was dann wohl passieren würde. Betty Garment hasste ihren Job. Wann immer sie des Abends ihre Tasche packte, in der sie ihre Berufskleidung trug, um sich wenigstens bis zu ihrem Einsatzort nicht dreckig zu fühlen, verfluchte sie all die Männer, für deren saubere Hemdsärmel sie sich abschuftete. Natürlich bestand kein Grund für Scham, aber leider ebenso wenig für Stolz. Zum Glück hatte Betty es nicht verlernt zu träumen. Ihr Lieblingstraum war ein pinkfarbenes Schloss mit weißen Fensterläden. Das konnte sie überall im Geiste vor sich erstehen lassen. Ob mit den Händen aufgestützt auf die rostigen Simse ihrer Zwei-Fensterwohnung oder eingezwängt zwischen die spitzeckigen Aktentaschen der Bürosklaven wie jetzt in der U-Bahn. Betty fühlte einen Stoß und wunderte sich, dass der Ellbogen ihres Stehnachbars nur ihre Leber eingedrückt, nicht aber ihre Rippen gebrochen hatte. Bei der Haltestelle Wall Street schien der Kampf um günstige Startpositionen noch härter ausgetragen zu werden als an anderen. Mit der Zeit hatte Betty gelernt, mitzuhalten. Nach etwa 8 Fingerstichen in die Leiber derjenigen, die das Glück hatten, jetzt nicht wie sie in die New Yorker Börse eintauchen zu müssen, stand sie am Gleis und versagte sich jedes Mitleid, ob der von ihr mit blauen Flecken gekennzeichneten Banker. Stattdessen setzte sie grimmig ihren Weg fort. Entzog sich noch grimmiger allen Ansprechversuchen ihrer Kolleginnen und betrat letztlich mit einem unübertrefflichen Maß an Groll ihre Werkstätte. Trotz ihres Unmuts schwang sie ihr Putzwerkzeug souverän zwischen all den Schalthebeln des Geldumschlags. Wie nutzlos und schäbig die Computer jetzt aussahen, sobald das glitzernde Flimmern auf ihren dummen Gesichtern erloschen war. Schadenfroh zog Betty ihr absichtlich zu nasses Wischtuch durch die Ritzen. Ein bisschen Rache stand ihr schon zu, wie sie fand. Die Herren Computerbesitzer waren ja selbst schuld, wenn sie ihr so wenig zahlten für die vielen Stunden, die sie scheuerte und schrubbte. Mühsam überwand Betty ihren Abscheu, auch unter den Tischen für Sauberkeit zu sorgen. Doch als sie das tat, fand sie, kaum traute sie ihren Augen, einen 1000-Dollar-Schein. Ohne zu überlegen, steckte sie ihn ein, so geschwind, als sei er nur die Anzahlung auf den ihr schon längst zustehenden höheren Lohn. Danach fiel es ihr leichter zu putzen, und ohne recht ihren Heimweg wahrzunehmen, lag sie schließlich in ihrem wackeligen Bett und schlief. In dieser Nacht vergaß sie ihr Schloss, weil sich aber Tausende von Geldscheinen in ihre Träume drängten. Unausgeschlafen erwachte sie am nächsten Tag und griff als erstes in ihre Jackentasche, in der die 1000 Dollar steckten. Genussvoll befühlte sie das Papier und erschrak. War es möglich? Verblüfft zog sie ihre Hand aus der Tasche, weiter zur Nase. Tatsächlich, das Geld stank, hatte wohl zu stinken angefangen über Nacht. Verrückt! So wie Betty legten viele Menschen an jenem trüben Oktobertag in New York ihre Nase schief, wann immer sie in Kontakt mit Geld kamen. Schon die kleinste Ansammlung von Geld konnte einen Hauch aussenden, dessen Geruchsintensität zart beseitete in die Flucht schlug. In den Tempeln der Geldansammlung gar verschlimmerte sich die Lage derart, dass die ersten Geschäftsleitungen beschlossen, Gasmasken zu bestellen, zum Dauergebrauch bei den Angestellten und leihweise für die Kunden. Der Pesthauch zeigte seine eklige Fratze ja nicht nur in New York. Mühelos hatte er bereits am ersten Tag die Appalachen überrannt, sich durch die Plains gewälzt, mit Schwung die Rockies genommen, sich über den Pazifik ergossen und immer so fort, bis er die Weltkugel komplett einhüllte. Zum Erstaunen aller kursierten aber noch Geldscheine, die die Nasen der Menschen nicht beleidigten, die wahrhaftig zu duften anfingen. Auch innerhalb des stinkenden Geldes gab es Unterschiede. Manches roch so übel, dass sogar die verwegenste Apparatur keinerlei Schutz bot, während anderes zumindest mit künstlichen Greifarmen, einem umgebundenen Strauß blühender Hyazinthen und einer Schraubwinde auf den Nasenflügeln ohne allzu großes Stöhnen zu ertragen war. Bettys Schein rangierte, daran bestand kein Zweifel, am untersten Ende der Skala. Viele Stinkgeldbesitzer suchten ihr Heil in teuren Parfums, mit denen sie ihr Geld bestäubten, gaben ihre Bemühungen, ganze Parfümläden leer zu kaufen, aber schnell wieder auf, als sich herausstellte, dass parfümiertes stinkendes Geld noch fauler roch als unparfümiertes. Auch die zu Geldwaschanlagen umgebauten Autowäschereien zeitigten keinen nachhaltigen Erfolg. Ebenso wenig wie die flugs von einer Sonderstaffel der Luftwaffen aller Länder in Angriff genommene Atmosphärenbefeuchtung, die natürlich nicht nur die Duftwasserversprühung über der Côte d'Azur, den Caymans und Monaco zum Ziel hatte, sondern zugleich die Luftkühlung als konzertierte Maßnahme gegen den Treibhauseffekt. Diese unerfreulichen Erfahrungen ließen die Bankvorstände handeln. Sie schlossen ihre Filialen in den Stadtzentren und mieteten leerstehende Fabrikgebäude. Wer das Glück hatte, im Besitz eines kaputten Geruchssinns zu sein, fand dort eine gut bezahlte Anstellung für das Zählen angelieferter Gelder und das Ausstellen geruchlosen, den Wert dokumentierenden Papiers. Doch gegen Ende des siebten Tages kehrte sich auch diese klug ersonnene Maßnahme in einen Misserfolg um. Wie bereits von den ewig Besserwissenden vorhergesagt, fingen nämlich selbst diese neu kreierten Wertpapiere plötzlich zu stinken an. Derart ihrer letzten Hoffnung beraubt, verfielen viele Stinkgeldeigentümer in schwere Depressionen. Diejenigen unter ihnen, die nicht dauerhaft in der Klapse bleiben mussten, weil sie sich rechtzeitig von dem Schock erholten, gingen nun zum guten steinzeitlichen Tauschgebaren über. Wertvolle chinesische Vasen wechselten gegen Champagner und Kaviarhäppchen, Rolls-Royce-Karossen gegen Yachten, die gesamte Heroinproduktion Afghanistans gegen noch recht brauchbare Atomsprengköpfe der ehemaligen Sowjetunion. Bald verloren die Reichen auch daran das Interesse, war es doch schwerer, beim Tauschen Gewinne zu machen. Ganz anders das Schicksal der Duftgeldbesitzer. Sie rekrutierten sich vorwiegend aus den ärmeren Schichten der Bevölkerung. Auch hier gab es allerdings fließende Übergänge. Mancher Arme hatte Duft und Stinkgeld. Letzteres wollten nur noch die Hartgesottensten haben. Für das Duftgeld aber erwärmte sich der Handel mit wachsender Freude und erfand einzig folgerichtig das Preisschild mit den zwei Währungsunterarten. War es da ein Wunder, dass auch der Geldtauschmarkt blühte? Boten Stinkgeldbesitzer Duftgeldbesitzern anfangs eine Quote von 2 zu 1, stieg diese bereits am 11. Tag auf 5 zu 1. Manch einem Prediger dünkte, dies sei seit 2000 Jahren der sicherste Beweis für das Ende der Welt. Doch was den einen schwer zusetzte, eröffnete für die anderen ganz neue Seiten des Daseins. Selten sah man so viel schlicht gekleidetes Volk in die Dome des Konsums eindringen und in teuerster Garderobe, behängt mit allerlei Schmuck, bepackt mit dutzenderlei Tragetaschen, wieder verlassen. Während sich also die große Masse des Volkes zum ersten Mal uneingeschränkt ihres Lebens freute und der Volksmund sogleich neue Sprichwörter ersann, richte was, haste nix, übertrafen sich die professionellen Schreiber in der Skurrilität ihrer Verschwörungstheorien. So schwadronierten sie in ellenlangen Artikeln über esoterische Spinner mit postmortalen Beziehungen zu Ayatollah Khomeini oder über erwachte Pharaonen, die sich diesmal einen wahrhaft teuflischen Fluch ausgedacht haben mochten. Nicht zu vergessen die Außerirdischen, die ganz offensichtlich darauf erpicht waren, der Weltbevölkerung ihr eigenes Währungssystem überzustülpen. Im Fernsehen jagte eine Sondersendung die nächste. Es galt ja zuvörderst von den Politikern zu berichten, die ihre geballte Regierungswut nur mehr diesem einen wirklich relevanten Thema zuwandten und deshalb oft von den Sesseln geschnitten werden mussten, an die sie sich in den ungezählten Stunden ihrer Versammlungen, Tagungen und Expertenanhörungen krallten. Das viele Reden brachte leider nur ein klares Ergebnis. Keiner wusste wirklich, was vor sich ging. Also wurden endlich nach 14 Tagen Forschungsaufträge vergeben. Da hatten die ersten Gehirnspezialisten bereits begonnen, bei besonders rührigen Finanzdienstleistern das Geruchsempfinden operativ zu entfernen. Die Forscher schwärmten also aus. In alle Regionen der Welt drangen sie und löcherten die Menschen mit vielen Fragen, die diese häufig als ausgesprochen unanständig empfanden. Schließlich zeichneten sich erste Ergebnisse ab, die so niederschmetternd waren, dass weitere Forschungsstäbe mit der Investigation beauftragt wurden. Nur dank ehrgeiziger Journalisten, die sich an die Fersen der entlassenen Forscher hefteten, sickerte die Wahrheit gerüchteweise durch. Schuld am Geruch sei die Art, wie Geld verdient werde, hieß es. Werde es redlich verdient, dufte es, stamme es aus verbotenen oder hoch unfairen Geschäften, stinke es. Sämtliche Bemühungen der Geheimdienste, diese Gerüchte als staatsgefährdende Terroristenpropaganda abzutun, fruchteten nicht. Hatten die Menschen nicht schon viel zu lange auf diese elegante Herstellung von Gerechtigkeit gewartet? Geld stinkt eben doch, jubelte das Volk. Und nun, da der Grund für das Stinkgeld offen vor aller Augen lag, verbarrikadierten sich die Stinkgeldbesitzer in ihren Villen und überlegten, was zu tun sei. In aller Heimlichkeit gesellten sich Spione, Militärs, Mafiosi und Politiker zu ihnen. Wer von ihnen wollte denn schon in einer gerechten Welt leben? In einer Welt ohne Lohndumping, Derivate, Leerverkäufe, Nahrungsmittelwetten oder organisiertes Verbrechen? Wir müssen die Schuldigen finden, entschieden sie, koste es, was es wolle. Und tatsächlich entdeckten ihre gedungenen Helfer nach langen Monaten des Suchens eine hübsche junge Hexe, die an einem überaus dreckigen Kupferkessel stand und unverdrossen darin weiterrührte, obwohl eine Hundertschaft Gewehre auf sie gerichtet war. Was habt ihr? kicherte sie. Ich fand die Idee, schlechtes Geld stinken zu lassen, eulenscharf. Erschießt mich nur auf der Stelle und der Fluch bleibt. Die 100 Schüsse, die sich aus Entsetzen über diese Drohung reflexartig lösten, durchlöcherten den Kessel derart gekonnt, dass sein Inhalt in wilden Strömen herausfloß. Dies wiederum erboste die Hexe. Kurzerhand verflüssigte sie sich und versickerte im Boden wie vordem ihr Gebräu. Seither stinkt Geld. Aber da die Hexe erst in der Ausbildung steckte, leider nur ein klein bisschen. Tja, wahrscheinlich wäre es gar nicht schlecht, wenn es einen solchen Fluch in der Wirklichkeit gäbe. Andererseits macht Geld allein ja auch nicht glücklich. Erst wenn man andere daran teilhaben lässt, ist die Glückswirkung gigantisch. In diesem Sinne wünsche ich uns allen viel Glück. Liebe Lauschende, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören und hoffe, dass Sie bald wieder eine Folge von Sisyphox Pod einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, Ihre Sisy Fock.